To me, to us, to us. Und hier ist einmal wieder Def Radio mit Radio Free FM. Oder umgekehrt? Radio Free FM mit Def Radio. Ach, sowas. Und heute geht es um das Thema, ja, sag mal, was ist hier eigentlich los?
Ja, das ist nämlich genau das, was ich mir die letzten Wochen, vielleicht sogar Monate, jedes Mal gedacht habe, wenn ich Nachrichten gelesen habe, gehört habe. WTF, was ist hier eigentlich los? Spielt die ganze Welt denn verrückt?
Ich glaube, das ist normal. Das hast du falsch verstanden. Das ist nicht verrückt, das ist normal.
Ja. Aber bevor wir da in die rege Diskussion fallen, mich hat gestern eine Hörerin was gefragt. Und zwar, was sind eigentlich Hacker?
Ach du Gott.
Was sind eigentlich Hacker?
Hacker. Da gab es doch mal so eine Definition. Ich glaube irgendwie, Hacking ist der kreativ-kritische Umgang mit den neuen Medien. Aber genau müsste ich die auch erst nochmal nachlesen in dem Sinne. Zu Hackern gibt es unterschiedliche Interpretationen und unterschiedliche Meinungen von, also viele sehen das im Prinzip als die bösen Hacker, die in irgendwelche fremden Systeme eindringen, irgendwelche Dinge dort auskundschaften, die sie nichts angehen. Allerdings ist der Begriff eigentlich doch weit gefasster und eigentlich wird er auch gerne gebraucht, wirklich in dem kritischen Umgang mit den Medien, im kritischen Umgang im Prinzip auch mit der Technologie in dem Sinne. Sprich, Hacker sind eben nicht unbedingt nur wild gewordene Leute, was weiß ich, die jedes Ziel, das nicht Niet und Nagel ist, erstmal ausspionieren, sondern eigentlich das Ganze auch hinterfragen.
Ja, hinterfragen finde ich gut. Also für mich sind Hacker eigentlich Leute, die neugierig sind, Sachen verstehen möchten.
Also ich glaube, der Begriff stammt, oh Gott, der stammt irgendwo aus den 70ern oder sogar 60ern oder was weiß ich. Es geht auch ein bisschen in die Richtung mit, aus irgendeiner Technologie etwas rauszuholen, für die sie ursprünglich nicht gedacht war. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt, was man trotzdem rausholen kann. Zum Beispiel einen Toaster dazu zu bringen, irgendwie etwas ganz anderes zu machen, indem ich ihn einfach nur etwas anders bediene. Und ja, wie gesagt, ich habe leider nicht mehr, ich habe so ein bisschen das Bild im Kopf oder was weiß ich, aber ich müsste jetzt nochmal recherchieren danach.
Also bei Tim Pritlove im Podcast war vor einem Monat oder so auch ein Gast zu Besuch. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Podcast das war, aber der hat gesagt, für ihn kann es in jedem Bereich Hacker geben. Und zwar sind Hacker für ihn Leute, die sich mit Hingabe etwas widmen. Also es kann Hausfrauen-Hacker geben, wenn die Hausfrauen eben wahnsinnig gerne und mit Hingabe eben daheim arbeiten. Und dass da viel Energie reinstecken und das einfach ihr Leben ist. Und genauso ist es in technischen und Computerbereichen, denke ich auch.
Ja, könnte man so sagen.
Und irgendwas, was ich auch schon mal gelesen habe, oder beziehungsweise was tatsächlich auch so ist, wenn wir jetzt auf die technische Seite gehen, also die technischen Hacker, die Computerhacker, bei Hackern ist es so, die mögen es nicht, wenn sie von Leuten als Hacker bezeichnet werden, die nicht wissen, was das ist oder die keine Hacker sind.
Jetzt kommen wir wieder zu den schwierigen Fragen. Wenn wir uns selbst jetzt nicht so ganz klar darüber sind, was Hacking eigentlich ist, mögen sie dann eigentlich uns oder sich selbst?
Ja, das ist eine gute Frage. Aber es ist eine große Ehre, von anderen Hackern als Hacker bezeichnet zu werden.
Okay, also wenn jemand schon mal als Hacker bezeichnet worden ist, dann darf... Moment, jetzt driftet das ab.
Okay, also Hacker sind neugierige Leute, die sich gerne intensiv mit Sachen beschäftigen und ja, neugierig sind, rausfinden möchten, wie etwas funktioniert und eventuell Dinge anders verwenden, für das sie eigentlich gedacht sind.
Das könnte man sagen, ja.
Ja, also ich finde, der Leo ist für mich ein Hacker. Weil der Leo, der hat zum Beispiel auf diesem Erstsemestertag, wo wir immer ein paar Sachen vorstellen, die wir machen, da hat er einen Router vorgestellt und ihn hat das einfach interessiert, wie dieser Router funktioniert und so weiter und hat ihn immer auseinandergenommen, andere Software drauf aufgespielt, solche Sachen. Mhm. Und inzwischen dient dieser Router als Radio für ihn. Also er hat da ein Internetradio für seine Mom eingerichtet. Und ich finde, das ist sowas, was das ganz gut widerspiegelt, dass er einfach
hat
ein Interesse
dafür hat. Dieser Router einen Lautsprecher?
Inzwischen schon.
Süß. Ja, ich meine, ja, das würde eigentlich sehr einer dieser Definitionen halt entsprechend, dieser des Hackings etwas rausholen aus irgendwas, ja, was eigentlich ursprünglich mal nicht so gedacht war. Und ja, das erfordert eigentlich auch eine ziemliche Kreativität in dem Sinne, sich zu überlegen, ohne dass ich jetzt das Gerät oder die Mechanik zum Beispiel eines Gerätes wesentlich ändere, wesentlich aufbohre, trotzdem was weiß ich einfach mit einer anderen Anwendung im Prinzip das so zu verwenden, dass nachher das, was ich eigentlich wollte, dabei rauskommt.
Also es, wie du hast vorhin schon erwähnt, dass für viele Leute die Hacker eigentlich die sind, die in Systeme eindringen und Böses machen.
Da könnte man sich fragen, woher kommt eigentlich dieses Bild?
Ja, da gibt es auch was Tolles dazu. Also erstmal, eigentlich viele Leute bezeichnen das lieber als Cracker, um das davon abzugrenzen. Also die Leute, die wirklich Böses im Sinn haben, bezeichnen sie als Cracker. Die Leute, die einfach nur neugierig sind und deshalb sich für solche Sachen interessieren, eventuell auch, ja, also die eben nichts Böses im Sinn haben als Hacker. Und da höre ich gerade im Podcast Holland und die Hacker, hieß der, glaube ich, im Chaos Radio Express ist das, kann ich vielleicht auch verlinken. Mhm. Und der Gast, der da zu Besuch ist, kommt eben aus Holland und erzählt da, wie da so die Hacker-Community, wie das da so geschichtlich ablief. Und er hat gesagt, dass in Holland eigentlich bald oder lange Zeit die Hacker einen sehr guten Ruf hatten, weil die eben immer so Sachen ausprobiert haben, so zum Beispiel gesagt haben, ja, da kann man kostenlos anrufen, wenn man das und das macht. Also die haben eben dieses Telefonnetz sich mal angeschaut, geschaut, wie funktioniert das und haben dann eben rausgefunden, wie man kostenlos telefonieren kann. Und die Telefonnetzbetreiber haben dann gesagt, nein, nein, das stimmt nicht, das ist alles sicher und das kann man nicht machen. Und dann haben sie es eben bewiesen, dass es doch geht und genauso mit einigen anderen Firmen. Und daher waren die Hacker in Holland eben immer die Leute, denen man vertrauen konnte, weil die hatten immer recht, während die großen Firmen immer was gesagt haben, was am Ende dann als falsch sich herausgestellt hat.
Also was Ähnliches haben wir eigentlich tatsächlich in Deutschland ja auch, dass hier gibt es ebenfalls so eine Community, die im Prinzip dasselbe sich mal entsprechend mit der Telekom, damals noch mit der Deutschen Bundespost, angelegt haben, aber auch im Prinzip auf der Ebene im Wesentlichen, dass sie eigentlich da mal sich angeschaut haben, wie funktioniert eigentlich so die Technik, was kann man mit der so treiben, was funktioniert denn da, und dann eigentlich, wenn sie denn Sicherheitslücken oder irgendwelche Lücken irgendwo gefunden haben, doch die Firmen entsprechend erstmal selber darauf aufmerksam gemacht haben und nicht primär jetzt irgendwo oder eigentlich gar nicht diese Lücken nachher zum eigenen Vorteil ausgenutzt haben. Eine ganz nette Geschichte war seinerzeit mal, ich glaube, irgendwie der BTX-Hack.
Der Bildschirmtext, ja. Mhm. Ja, was war das? Also BTX, Bildschirmtext ist sowas wie Teletext, bloß dass man.
Es war ein bisschen mehr als Videotext, ja, es war tatsächlich so eine zweiseitige Geschichte im Prinzip. Man konnte im Prinzip über mehr oder weniger Telefonnetz dort anrufen, sich einklinken, und dann hatte man im Prinzip eine Hin- und eine Rückleitung, bekam dann im Prinzip ja, irgendwelche Seiten, vergleichbar mit Webseiten, die man abrufen konnte. Einige dieser Seiten waren kostenpflichtig. Und entsprechend, man konnte aber auch selber wieder Feedback geben. Man konnte selber wieder zum Beispiel Informationen runterversenden, eigene Eingaben eingeben und dergleichen. Also eigentlich nichts, was uns jetzt aus der heutigen Zeit besonders schockt, weil aus unserer Zeit wir das durch das World Wide Web eigentlich alles kennen und durch das Internet. Aber wie gesagt, damals war das etwas vollkommen Neues.
Ja, und der Chaos Computer Club war ja an diesem BTX-Hack beteiligt oder Leute aus dem Chaos Computer Club haben eben sich diese Geräte angeschaut, herausgefunden, wie die Technologie funktioniert und dann eben eine große Firma dazu gebracht, also in regelmäßigen Abständen auf ihre eigene Seite zu gehen und haben eben so über Nacht, Moment, ich schau mal, 100...
Also der Höchstbetrag bei solchen kostenpflichtigen Seiten war, glaube ich, irgendwie 9 Mark irgendwas, die, wenn man einmal auf diese Seite draufgehen würde, abgebucht würden von dessen BTX-Account-Konto.
Ja, und die haben dann irgendwie das automatisiert, sodass diese Firma, glaube ich...
Die Firma hat vorher gesagt, solche Manipulationen sind nicht möglich. Ja, gesagt, dann haben sie das mal gemacht, irgendwie dafür gesorgt, dass das zyklisch über Nacht alle Minute irgendwie oder alle paar Sekunden, was weiß ich mal, aufgerufen wird. Da kam dann auch eine relativ stolze Summe nach dieser Nacht zusammen. Ich glaube so 135.000 Mark.
Genau.
Und daraufhin sind sie dann aber auch zu dieser Firma gegangen und haben ihnen dann quasi so den Koffer mit dem Geld oder was weiß ich präsentiert und dann quasi so wieder so zurückgegeben, aber auf diese Weise relativ medienwirksam eigentlich präsentiert, in dem Sinne, dass eben die Aussage der Firma, dass das Ganze sicher sei, so nicht stimmt.
Also der Chaos Computer Club, das sind in Deutschland so die Hacker, die sich eben dafür interessieren, Leute aufzuklären, wie das mit der Sicherheit von solchen Systemen ist, aber auch politisch sind die sehr engagiert. Gerade wenn es jetzt um Zensur im Internet geht oder um den neuen elektronischen Personalausweis, weil das ja doch recht technisch ist dann wieder, oder Datenschutz insbesondere.
Also gerade diese Themen aus der Informationsfreiheit auf der einen Seite auf was teilweise auch in Richtung Bürgerrechte oder was weiß ich mit reingeht, aber auch die rein technischen Themen sind eigentlich so Themen des Chaos Computer Clubs in dem Sinne.
Ja, jetzt habe ich gerade gesagt, die beschäftigen sich mit Datenschutz und politischen Themen und was läuft gerade so in der Politik?
Ach, da läuft eine ganze Menge von irgendwelchen Daten-CDs, die fröhlich auf sehr dubiosen Kanälen besorgt werden und für die Steuerfahndung, was weiß ich, freigegeben werden, über im Moment gerade mal WikiLeaks, bei dem über eine undichte Stelle halt Materialien denen zugetragen worden sind und immer wieder mal veröffentlicht werden, was gerade als also unheimlich im Prinzip irgendwo bekämpft wird.
Ja, von allen Seiten.
Und
ja, falls ihr mitmachen wollt bei der Sendung, wir haben auch einen IRC-Chat und zwar ist es der Channel auf dem Server irc.bn-ulm.de. Da gibt es den Channel Def Radio. Oder wir haben auch ein Telefon hier im Studio und unsere Telefonnummer direkt ins Studio ist die 0731 938 6299. Nochmal, also unsere Telefonnummer 0731 938 6299. Falls ihr uns anrufen wollt, falls ihr irgendwas zu sagen habt, gerne anrufen oder eben im IRC-Channel. Steht auch auf unserer Website www.defradio.de, schreibt man DEV-Radio. Warum heißt es eigentlich Def Radio? Also Def Radio, es ist nicht das Todesradio, sondern...
Also nicht Death, sondern Def wie ja, Device. Wer das Unix-Betriebssystem ein wenig kennt, wer Linux kennt, wer BSD kennt, der weiß möglicherweise, dass es dort verschiedene Standardverzeichnisse gibt. Eines davon heißt Schrägstrich oder Slash DEV wie Device. Und in diesem Verzeichnis befinden sich dann alle möglichen Terminals oder Drucker oder auch das CD-Laufwerk oder irgendwelche Platten. Alle diese Geräte haben im Prinzip dort ihren virtuellen Anschluss. Und So ist das im Prinzip ein kleines Wortspiel, das irgendwo sagt, Radio sei hier auch irgendwie verfügbar.
Ja, ja. Was ist das jetzt eigentlich mit dieser Sache mit Julian Assange? Wir haben ja da vor 2 Wochen schon drüber gesprochen. Was gibt's da Neues?
Naja, mittlerweile ist er inhaftiert worden. Also er war ja vorher schon im Prinzip bei Scotland Yard in England gemeldet. Mittlerweile hat er sich gestellt und inhaftieren lassen. Und daraufhin kam es dann innerhalb von 24 Stunden, wie es das Gesetz verlangt, auch erst einmal zu einem richterlichen Vorführung und einem richterlichen Beschluss, dass er im Prinzip auf Kaution freigelassen werden könnte. Die Kaution und unter strengen Auflagen. Die Kaution ist relativ hoch. Sie beläuft sich, ich glaube, irgendwas über 200.000 Euro. 240 oder irgend sowas. Und was im Prinzip über eine große Spendenaktion nachher auch zusammengekommen ist. Zu den Auflagen gehört weiterhin, dass er sich täglich bei Scotland Yard zu melden hat, dass er gegebenenfalls über Nacht eine elektronische Fußfessel zu tragen hat, dass man auch überwachen kann, dass er sich nicht irgendwie heimlich davon stiehlt. Aber nichtsdestotrotz wurde dann auch erst einmal wieder Einspruch gegen diesen Kautionsbeschluss dann gegeben. Und ja, habt ihr gerade das Ergebnis parat, was aus diesem Einspruch wurde?
Michi, weißt du hast mir vorhin was erzählt.
Ja, genau. Also er war dann halt noch 1-2 Tage in Untersuchungshaft und das wurde dann erst auf freien Fuß gesetzt, wie auch immer.
Also mittlerweile ist er auf freien Fuß?
Ja, mehr oder weniger. Er muss sich halt täglich melden und darf nur von so und so bis so und so aus dem Haus und muss diese Fußfessel tragen. Also ob das jetzt wirklich so frei ist. Ne?
Es ist also Hausarrest.
Hausarrest, genau, quasi. Ja, und was ich ganz interessant finde, ist, dass diese Depeschen, um die es hier eigentlich geht, die Diplomatenberichte, die jetzt WikiLeaks veröffentlicht hat, dass die weiterhin veröffentlicht werden, aber was sich zu den anderen Veröffentlichungen geändert hat, es gab ja dieses Jahr noch ein paar andere bekannte Veröffentlichungen, eben diese Afghan War Diaries oder die Iraq War Diaries, wo es darum ging, dass eben die Berichte von Soldaten aus dem Irak und aus Afghanistan veröffentlicht wurden. Und damals war es so, dass einfach diese komplette Batzen an Berichten veröffentlicht wurde. So jetzt von jetzt auf nachher. Bam. 200, wie viel, 1000 Dokumente auch immer. Und das ist einfach eine Riesenmasse, womit, ja, also es ist einfach schon so viel, dass man quasi ein bisschen die Übersicht verliert. Und was sie jetzt aktuell bei diesen Depeschen machen, ist, dass sie das nach und nach veröffentlichen. Also es sind momentan täglich so ein paar hundert, manchmal auch unter 100. Aktuell sind sie bei 1700, steht hier auf der Website, 1700 veröffentlichten Depeschen von über 250.000. Also es kommt nur so nach und
wie
nach.
Wie viel haben wir bisher?
1766 steht hier
aktuell auf der Website. 1700.
Ja. So, viel Spaß beim Lesen.
Und ich denke, also einer der Gründe wird Sicherheit sein, dass es sehr viel Kritik gab bei den bisherigen Veröffentlichungen, wo es eben darum ging, dass irgendwelche Namen nicht geschwärzt waren, solche Sachen. Das wird sicher einer der Gründe sein, dass sie jetzt eben hingehen und diese Sachen händisch noch detaillierter betrachten, noch mehr schwärzen. Jetzt gerade auch bei dieser FDP-Maulwurf-Sache, der Name war geschwärzt. Das wusste niemand, wer dieser Maulwurf ist. Erst nach ein paar Tagen ist es rausgekommen. Und ich denke, dass das gerade einer der Gründe ist, dass die eben da deutlich detaillierter hinschauen. Ein anderer Grund wird eben sicher sein, dass sie ein bisschen die Aufmerksamkeit erhaschen wollen, weil wenn jetzt das jeden Tag so
die
nur
übliche Salami-Politik, genau, wie auch von vielen Printmedien, also Spiegel ist sei hier mal genannt, der macht das zum Beispiel sehr gerne, dass er nicht alle seine Recherchen in einer Ausgabe bereits rauslässt, sondern so gewisse, sagen wir mal, erste Andeutungen, daraufhin erst einmal eine Stellungnahme den entsprechenden Politikern möglich macht. Die bestreiten natürlich erstmal irgendetwas davon zu wissen, irgendwas damit zu tun haben und überhaupt, dass es stimmt. In der nächsten Aufgabe dann steht dann wieder eine neue Salamischeibe, die erstmal gerade belegt, dass das, was sie da sagen, nicht stimmt. Und so hält man ein Thema natürlich auch erst einmal über mehrere Wochen oder sogar über mehrere Monate hoch. Sonst ist es im Prinzip sehr schnell heiß, sehr schnell kalt.
Genau, also ich denke, das ist auch wirklich so ein Ding, was sich verändert hat zu den Veröffentlichungen früher. Es haben sich aber auch noch ein paar andere Sachen geändert. Früher war das so, dass WikiLeaks einfach diese Veröffentlichungen jetzt auf die Website gestellt hat und fertig. Und die Zeitungen mussten sich dann drum kümmern, wer jetzt das Ganze recherchiert und so weiter. Und da waren ein paar Veröffentlichungen dabei, die durchaus das Potenzial gehabt hätten, ein richtig großes Ding zu werden. Also so Sachen wie diese Toll-Collect-Verträge, wo man sich ewig lang drum gestritten hat, jetzt tatsächlich Einsicht in diese Verträge zu bekommen. Und es wurde dann, glaube ich, eine Seite veröffentlicht und die restlichen 10.000 waren immer noch unter Verschluss. Und
die waren dann ja, diese eine Seite war ja sicherlich repräsentativ.
Ja, sicher. Auf jeden Fall wurde dieser komplette Vertrag auf WikiLeaks veröffentlicht und es waren noch so ein paar andere Sachen, Scientology-Dokumente und so weiter. Aber es war jetzt nie so dieses Mods-Ding, dass wirklich alle Medien darüber berichtet hätten. Und ein Ding ist wohl, also einer der Gründe dafür ist sicherlich, dass die Exklusivität fehlt. Dass dann keine Zeitung für sich sagen kann, wir schreiben jetzt darüber und wir sind die allerersten, die in Deutschland darüber berichten. Dass eben so ein bisschen die Exklusivität für die Story fehlt. Das ist jetzt anders. Die arbeiten jetzt mit, sind auf der ganzen Welt 5 Zeitungen zusammen, unter anderem der Spiegel, der Guardian, New York Times und ein paar andere. Und die haben sozusagen Exklusivrechte. Sie bekommen als allererste dieses Material zur Einsicht und haben dann auch die Möglichkeit, als allererste darüber zu berichten. Die Sachen werden zwar alle noch weiterhin auf der Website veröffentlicht, aber die Zeitungen haben eben im Vorfeld schon die Möglichkeit, das Ganze durchzusehen und sich da interessante Sachen rauszukriegen.
Das heißt, es gibt so eine Art doppelte Veröffentlichung. Einmal was, was sie für den Zeitungen entsprechende Medien zugesandt. Und nachdem sie Gelegenheit hatten, ihren Artikel zu schreiben, dann ganz veröffentlicht, oder wie?
Ja, genau. Und es gibt, natürlich werden die den WikiLeaks-Leuten dafür irgendwas geben, irgendwas im Austausch. Und da gibt es Spekulationen drüber, was denn das jetzt letztendlich ist, ob das jetzt Geld ist oder Manpower, dass die sagen, wir haben hier Redakteure, die euch helfen, das Material aufzubereiten oder Namen rauszuzensieren, weil aus irgendwelchen Sicherheitsgründen. Solche Sachen. Das ist nicht ganz geklärt, was da jetzt tatsächlich im Austausch dafür stattfindet.
Es hat ja jetzt im Feld, im Zusammenhang mit WikiLeaks unheimlich viel Kritik gegeben, insbesondere an WikiLeaks. Also das, was die machen, sei ja von kritisch, war die freundliche Art, über kriminell bis hin zu ein Akt der des Cyberterrorismus in dem Sinne.
Das stimmt, es wird mehr über WikiLeaks also
eigentlich darüber diskutiert, Inhalte,
ob die was eigentlich böse sind oder nicht, als das, was sie da veröffentlichen.
Also ich fühle mich tatsächlich ein bisschen erinnert an die Diskussion mit den Daten-CDs in Deutschland um die Steuersünder, die da irgendwo in der Schweiz in der einen oder anderen Bank im Prinzip ihre Sonderkonten im Prinzip hatten, um an einem deutschen Finanzamt vorbei im Prinzip ihre Spareinlagen zu haben. Da wurde natürlich jetzt auch unheimlich drüber diskutiert, ob man diese Daten nun verwenden könne oder nicht. So ein bisschen habe ich das Gefühl, das läuft hier auf so eine ähnliche Sache heraus. Nur in Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel ganz eindeutig gesagt, ja, unabhängig davon, ob jetzt diese Daten rechtmäßig im Prinzip beschafft worden sind oder nicht, wenn sie jetzt schon mal da liegen, dann dürfen die selbstverständlich verwendet werden zur Ermittlung gegen die entsprechenden Steuersünder.
Ja, was auch ziemlich kritisch ist.
Was natürlich auch ziemlich kritisch ist, wobei allerdings diese Daten eine ganz andere Art von Relevanz haben in dem Sinne als das, was so auf WikiLeaks so rumliegt. Dort sind es im Prinzip hochpolitische Sachen eigentlich, die sogar die internationale Politik mit berühren, während dort auf der anderen Seite bei den Daten-CDs im Wesentlichen halt ein paar Konten von irgendwelchen Leuten, also politisch eigentlich keinerlei größere Relevanz, außer dass man ein bisschen in ein verstimmtes Verhältnis mit einigen Banken in der Schweiz und vielleicht mit der dortigen Regierung kommen könnte. ist es dieser Themenbereich, den WikiLeaks berührt, doch wesentlich globaler. Und damit kommen wir natürlich auch genau zu dem Problem, dass sich da ein paar sehr große Mächte, um nicht zu sagen ein großes Land in dem Sinne, das ist jetzt ja alles halt berührt, sehr auf den Fuß getreten fühlt und entsprechend jetzt mal versucht, seine eigenen Interessen ein bisschen dort durchzusetzen oder zumindest mit zu beeinflussen, dass es ein bisschen in Richtung ihrer Interessen geht.
Also so, der ganze Druck auf WikiLeaks, ich verstehe das schon ein bisschen, dass das kritisch ist aus Datenschutzfragen, dass da eben Leute, dass da Persönliches über Leute enthüllt wird, was, wo man sich vielleicht überlegt, ja, muss das wirklich sein? Aber andererseits...
Die größte Kritik geht wahrscheinlich auch dahin, wenn man Geheiminformationen von irgendwelchen Informanten hat, zum Beispiel aus Terrorismuskreisen, zum Beispiel aus Irak-Kriegskreisen und dergleichen, kann man über die Informationen, die man dort hat, über die Schriftstücke, die man dort hat, auf Personen, auf Namen und Adresse möglicherweise der Informanten zurückschließen oder einfach über die Informationen sogar vielleicht ohne, dass die Namen irgendwo genannt werden, auf diese Informanten zurückschließen. Und damit wäre natürlich ein gewisses Gefährdungspotenzial möglich für eben diese Informanten.
Ja, aber meiner Meinung nach hat WikiLeaks überhaupt keine andere Möglichkeit, als so zu reagieren, dass sie konsequent so weitermachen. Weil, wenn sie jetzt sich diesem Druck beugen würden, dann ständen sie doch da wie, ja, jetzt seht mal, den kann man überhaupt nicht mehr vertrauen. Die erst fangen sie hier an, groß rumzutönen und Sachen zu veröffentlichen und dann auf einmal fangen sie an, Sachen zu zensieren. Das heißt, jetzt weiß man dann gar nicht mehr, was die jetzt eigentlich wollen. Und das ist ja eigentlich auch das Selbstverständnis von WikiLeaks. Sie veröffentlichen alles, was eine gewisse Relevanz hat und was nicht schon woanders veröffentlicht wurde.
Also mit anderen Worten, man kann sich immer gegen die Veröffentlichung bei WikiLeaks schützen, indem man es sowieso schon an die große Glocke gehängt hat.
Ja.
Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt eine Alternative für alle Leute, die daran interessiert sind, dass es nicht bei WikiLeaks veröffentlicht wird, wäre.
Was ich witzig finde, ist, dass jetzt neue solche Plattformen auftauchen. Das ist mir jetzt irgendwie vor 2 Wochen oder so das erste Mal untergekommen.
Das finde ich jetzt gar nicht so witzig, sondern eigentlich natürlich. Ja. Also in dem Moment, wenn so ein großer Druck auf WikiLeaks veranstaltet wird, so dass man befürchten muss, dass sie irgendwann, also ich würde das jetzt auch nicht als Vertrauensverlust WikiLeaks gegenüber auslegen, wenn WikiLeaks irgendwann diesem Druck nachgehen muss und um der eigenen Sicherheit wegen es sich nicht leisten könnte oder was weiß ich hier weiter zu machen, ist das etwas, wofür man Verständnis haben müsste in dem Sinne, auch wenn das der Welt im Prinzip als solche etwas verloren gehen würde. Und deswegen ist wahrscheinlich die natürliche Reaktion im Prinzip der zumindest Gleichgesinnten in der Welt, dass eine oder mehrere andere Organisationen sich bilden, die eben diese Aufgabe mal sicherheitshalber und sei es mit übernehmen, sodass, falls WikiLeaks tatsächlich aufgeben müsste, in dem Sinne der Dienst, den sie aber im Prinzip eigentlich der Welt haben leisten wollen, nicht verloren ginge.
Also ich möchte auch dazu noch sagen, dass es gibt noch ein paar andere Organisationen, diese Leak-Idee ist nicht erst seit gestern da und auch nicht erst seit WikiLeaks, sondern es gibt da noch ein paar andere Seiten. Es gibt Mitgründer von WikiLeaks, der John Young, der eine andere Leaking-Website betreibt, Cryptome nennt sich das Ganze. Die auch schon einige Leaks hatten, das waren durchaus auch größere Sachen. Also da war einmal ein Ding, wo sie Listen von MI6-Agenten für diesen britischen Geheimdienst veröffentlicht haben, also die Klarnamen von diesen Agenten. Bloß ja, WikiLeaks ist halt das bekannteste Ding und Es gibt einen Artikel von diesem John Young, der Cryptome gegründet hat, wo er drin schreibt, dass es Ziel im Endeffekt nicht sein muss, dass es eine Riesenorganisation WikiLeaks gibt, sondern ganz, ganz viele kleine. Und er hat da diesen Satz, es muss irgendwann 1000 WikiLeaks geben.
Das würde natürlich diese Art der freien Berichterstattung oder sagen wir mal freien Veröffentlichung, der freien Veröffentlichungsforen, sagen wir mal, wieder sehr viel schwerer zu kontrollieren machen. Man kann zwar jeden Einzelnen von denen bekämpfen, jedem Einzelnen von dem potenziell das Leben schwer machen, aber man kriegt eigentlich die ganze Masse nicht mehr in den Griff. Mhm. Und hier ist natürlich genau wofür brauchen wir eigentlich, wenn überhaupt, dann WikiLeaks in dem Sinne? WikiLeaks hat hier irgendwo eine Rolle übernommen, irgendwo ein Forum zu bieten, auf dem eine Plattform zu bieten, auf der man im Prinzip Informationen, Dokumente, die eigentlich danach schreien, im Prinzip an die Öffentlichkeit gebracht zu werden, dass man da eine Plattform hat, im Prinzip, wo das hingehen kann. Eigentlich ist das so, als würde ich mich an eine, in Anführungszeichen, vertrauenswürdige Pressestelle im Prinzip wenden, an eine große Zeitung wenden, und um da im Prinzip irgendetwas dort an die große Glocke zu hängen, dass es im Prinzip diese Zeitung nachher übernehmen würde zu veröffentlichen. Dann liegt es im Verantwortungsbereich der Zeitung natürlich, was kann man jetzt tatsächlich auf welche Art der Öffentlichkeit präsentieren, welche Dinge darf man eventuell nicht veröffentlichen, zum Beispiel Namen von irgendwelchen Informanten, und auf welche Art und Weise müssen diese Informationen aufbereitet sein, damit das eigentlich überhaupt noch überschaubar ist in dem Sinne. Und WikiLeaks ist jetzt eigentlich ohne in dem Sinne ein Printmedium im traditionellen Sinne zu sein, genau solch eine Plattform, die genau diese Aufgabe übernommen hat. Wie gesagt, eine von vielen. Und umso mehr solche Plattformen es gibt, umso kleiner, anonymer die sind in dem Sinne, umso schwerer ist eigentlich dann solch eine Veröffentlichungsplattform unter Kontrolle zu bringen. Eine einzelne Zeitung ist ebenfalls angreifbar. Man denke an den Spiegel irgendwo in den 60er Jahren, dessen Gründer man seinerzeit ins Gefängnis gesteckt hat, weil er etwas veröffentlicht hat, was dem damaligen Verteidigungsminister und Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß nicht so richtig passte. Und theoretisch hätte es damit enden können, wenn nicht damals ein ganzes Aufgebot an sonstiger Presse im Prinzip sich mit solidarisiert hätte und auf die Seite geschlagen hätte. Im Augenblick findet genau solch ein Kampf jetzt etwas globaler, weltweit statt. Verkörpert jetzt im Prinzip über WikiLeaks, verkörpert im Prinzip jetzt auf dem Medium Internet. Und eigentlich, wir müssen aufpassen in dem Sinne, dass sich hier nicht die Geschichte wiederholt, oder sie wiederholt sich sowieso schon. Aber es ist noch nicht klar, wer jetzt in dem Sinne gewinnt.
Ja, wir können, also ein so ein kritischer Punkt, der mir jetzt einfällt zu WikiLeaks, ist eben das, was wir gerade geredet haben, dass es diese Riesenorganisation oder diese Organisation WikiLeaks gibt, die auf einem Riesenhaufen Dokumenten sitzt und jetzt dieses Jahr sicher einige große Whistleblower-Geschichten hatte, eben diese Diaries und so weiter, aber da ist noch viel, viel mehr da, was nicht veröffentlicht wurde, weil wo die personelle Struktur fehlt, um das alles aufarbeiten zu können, oder weil zum Teil auch die Medien das nicht unbedingt aufgreifen, weil es wie auch immer in einem ganz anderen Land spielt und für die Leute hier anscheinend nicht relevant ist. Auf jeden Fall denke ich, dass es Ziel in Zukunft sein müsste, dass es eher viele kleinere Organisationen gibt, an die man etwas liegen kann, die sich dann auf etwas spezialisieren, auf einen bestimmten Bereich oder auf eine bestimmte Region. Also dass es für die Region Deutschland irgendeine Leak-Geschichte gäbe, die sich dann speziell auf diese Themen hier in Deutschland spezialisieren würde. Weil ich habe gelesen, dass es durchaus einiges an Material gibt, über das auf dem WikiLeaks jetzt sitzt. Da gab es ein Ding mit irgendwelchen E-Mail-Geschichten von der NPD, die bisher nicht veröffentlicht wurden. Und ja, solche Sachen, wo man sich dann denkt, okay, wenn es da mehrere Organisationen gäbe, würde das vielleicht anders laufen.
Weil man natürlich dann auch wieder die Gefahr hätte, dass dann bestimmte Inhalte auch wieder nur in einem Land wahrgenommen werden. Ja. Dann interessiert man sich halt in Deutschland plötzlich nur noch über für diese deutsche und vielleicht für die globale Leaks-Plattform, aber nicht in dem Sinne, was passiert eigentlich in Frankreich, was passiert eigentlich in Russland, was passiert eigentlich sonst wo. Das heißt, dann gehen vielleicht auch wieder bestimmte Informationen zu sehr aneinander vorbei.
Dann würde ich das vielleicht eher so kategorisieren oder so. Also es gibt ja durchaus so weltweite Systeme wie beispielsweise das Usenet, wo sowas echt gut funktioniert.
Dass man mit Gruppen. Du meinst über Gruppen?
Ja, genau, dass man das, was man praktisch, ja, Gruppen oder halt so Kategorien macht, wo man dann eben das so einteilt, dass man das findet, für das man sich interessiert.
Ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal eine kleine Pause, nochmal ein bisschen Musik.
Ja, was gibt's denn?
Ach du Gott, frag mich nicht so schwierige Dinge. Wir hätten...
Ja, also wir haben wie immer wieder jede Menge freie Musik. Ihr findet unsere Playlist auf unserer Website.
Mhm. Jetzt käme von Obsidian Shell. Oh Gott, das kann ich doch nicht lesen. Das ist doch meine Schrift. Wie könnt ihr von mir erwarten, dass ich meine eigene Schrift lese? Summons of the Wind. In einer Single-Version. Hallo und hier sind wir wieder mit Dev Radio bei Radio Free FM. Heutiges Thema, was ist hier eigentlich nochmal los?
Hier ist jede Menge los. WikiLeaks zum Beispiel.
Also.
Und gerade waren wir dabei, es gibt mittlerweile nicht mehr nur noch WikiLeaks, sondern auch noch neue Ansätze, solche Sachen anzugehen, nämlich Nachrichten, die geleakt werden, also die eigentlich nicht für die Veröffentlichung bestimmt sind, sondern einfach Dokumente, die irgendwie dann doch an die Öffentlichkeit dringen sollen, nach der Meinung von einigen Leuten. Ja, und was hatten wir das da gerade von OpenLeaks noch? Oder
ja,
das richtig haben, verstanden?
Vielleicht vorher nochmal, es ist ja im Zusammenhang jetzt mit den Veröffentlichungen und ja, es heißt ein wenig auf den Druck hin der amerikanischen Regierung, was allerdings wiederum bestritten wird von den entsprechenden Organisationen, haben sich zum Beispiel Amazon, die mal einfach Server und Rechenleistungen zur Verfügung gestellt hatten an WikiLeaks, sich das wohl nicht mehr getraut und entsprechend diese Serviceleistungen im Prinzip zurückgezogen. Genauso PayPal hat seine Zusammenarbeit mit WikiLeaks gekündigt, was ein bisschen ganz seltsam ist. Also sprich, man kann über PayPal dann keine Überweisung an WikiLeaks mehr schicken. Dasselbe gilt für Mastercard, eine Kreditkartenfirma. Ich weiß nicht, gab es noch weitere?
Ich glaube, angefangen hat es mit einer Schweizer Bank, oder? Die war die erste. Und soweit ich weiß, wird jetzt auch gegen diese Bank ermittelt, weil sie das so wohl herausposaunt hat, was sie eventuell nicht hätte dürfen. Einfach so leichtfertig das eben in der Öffentlichkeit zu sagen, dass sie ihre Zusammenarbeit mit WikiLeaks beendet haben.
Ich denke, hier geht es um öffentliche Geschichten.
Ja, da hätte es aber erstmal jemand leaken müssen.
Also meinst du, bist für eine strenge Einhaltung des Dienstes?
Also was ich mich bei der ganzen Sache immer frage, ist, die Leute von WikiLeaks, die müssen sich ja irgendwas überlegt haben, also die Sache bei Amazon, bei dieser typischen US-amerikanischen Firma gehostet haben. Das hätten sie auch in Russland machen können oder in whatever, in Kuba oder in irgendeinem Land, wo auf jeden Fall von Amerika es nicht direkt möglich gewesen wäre, so Druck aufzuüben. Aber das Ganze
So denkt man nicht. Ich denke, man denkt im Prinzip, wenn einem Hilfe angeboten wird oder man irgendwo auf Gegenliebe stößt, dann nimmt man das erstmal in dem Sinne an. Und wenn dann im Prinzip der amerikanische Staat oder was weiß ich, Einfluss übt, dann schaut man weiter, was man macht. Mhm. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe es auch in den letzten Sendungen eigentlich schon mal gesagt, für mich war das in gewisser Weise ein Neuland, also in dem Sinne. Ich hätte nicht gedacht in dem Sinne, es wurde ja immer mal wieder so behauptet oder was weiß ich, dass die USA möglicherweise ja an allen möglichen strategischen Stellen Einfluss nehmen könnten, im Internet zum Beispiel über die ICANN auf DNS, also über auf die Name-Server-Dienste in der Welt, auf die Top-Level-Name-Server-Dienste zum Beispiel oder im Prinzip auf das Internet-Routing oder die USA könnten im Prinzip auf Google Druck machen, um an irgendwie alle möglichen Informationen ranzukommen. Sie könnten auf Microsoft Druck machen, um über das so weit verbreitete Betriebssystem Windows die Welt im Prinzip auszuspionieren. Das alles klingt doch sehr stark nach Verschwörungstheorien und es gab nie einen Anlass eigentlich, dass sowas irgendwie auch nur entfernt ernst zu nehmen wäre. Ja, wir haben jetzt eigentlich den ersten Fall einmal, wo die USA tatsächlich ein bisschen anfängt, ich bin auch mal ganz vorsichtig, ein bisschen anfängt, diese strategische Vormachtstellung halt, weil sie halt, ja, recht großflächigen Einfluss irgendwo hat, dass sie tatsächlich diesen Einfluss, dass sie diese strategischen Vormachtstellungen auch ausnutzt.
Ich finde, das ist so ein bisschen der Eindruck, der dabei entsteht, dass, ich meine, gerade mit Amazon, soweit ich weiß, hat WikiLeaks...
Also Amazon bestreitet es.
Ja, genau, die bestreiten das. Und es, also es hat schon irgendwie den Anschein, dass es waren so ein paar Sachen, auch mit Banken, die jetzt die Zusammenarbeit mit WikiLeaks gekündigt haben unter irgendwelchen Vorwänden, die dann zwar schon gerechtfertigt waren, da war dann zum Teil eine falsche Adressangabe und solche Sachen, aber es sind alles solche Dinge, wo
man auch auf nicht die, unbedingt.
Ja, genau, man könnte auch auf die Idee kommen, dass das Ganze, dass die WikiLeaks-Leute bei Amazon Speicherplatz gemietet haben und sich über, die haben sich ja auch überlegt, was passiert, wenn wir jetzt hier was veröffentlichen, was die amerikanische Regierung dermaßen stört, was werden die Amis dann wohl machen, werden sie Druck auf die Firma ausüben, falls es tatsächlich irgendwann rauskommen sollte, dass die amerikanische Regierung solchen Druck auf Amazon ausgeübt hat oder auf andere Firmen, dass die da aufgegeben haben, dann wäre das natürlich, dann wären sie in das Messer von WikiLeaks reingelaufen, das wäre dann einfach, ja, total.
Was wir gesehen haben, also ich weiß jetzt auch nicht, aus Sicht von WikiLeaks und auch Amazon oder dergleichen würde ich dann natürlich sowas machen wie eine Abmachung, wenn da wirklich irgendwo mal es Ärger geben sollte oder was weiß ich, dann habt ihr selbstverständlich das Recht im Prinzip da, was weiß ich, euch da zurückzuziehen. Wir wollen euch ja hier nicht mitreißen oder dergleichen, dass da durchaus auch solche Absprachen sein könnten. Dann muss man natürlich sehr kritisch sehen, die Reaktion, die das Internet eigentlich daraufhin erst einmal ausgeübt haben. Wir haben in den letzten zwei Wochen zum Beispiel gesehen, nachdem halt veröffentlicht worden ist, dass Amazon sich zurückgezogen hat, dass PayPal sich zurückgezogen hat, dass dann diverse, entschuldige, Hacker aus der aus dem Untergrund, was weiß ich, gewisse Aktionen gestartet haben gegen Amazon, gegen PayPal.
Dazu habe ich auch noch. Also da gab es ja diese DDoS-Angriffe auf Mastercard zum
Was
Beispiel.
Was ist gleich nochmal DDoS?
Distributed Denial of Service Attack. Denial okay. of Service heißt einfach, dass ich einen Dienst, in dem Fall den Webserver einer Seite, daran hindere, seine Aufgabe auszuführen.
So, wie wird das hier gemacht? Im Wesentlichen eigentlich ganz primitiv. Ich rufe ihn mal auf.
Genau, oder?
Und ich rufe ihn nochmal auf. Hm. Ach, und eigentlich, wenn ich da gerade mal so schön dabei ist, ich rufe ihn mal auf. Und wenn wir das jetzt uns mal verabreden, das machen alle irgendwie jetzt gleichzeitig und vielleicht nicht alle nur noch händisch, also per Hand, dass sie selbst mit der Maus jetzt irgendwo auf irgendeinen Knopf drücken, sondern wir schreiben uns mal ein kleines Skript, das jetzt mal eine halbe Stunde lang versucht, eine Seite von Amazon aufzurufen und möglichst, sagen wir mal, jede Sekunde, vielleicht jede Sekunde mehrmals. Und wenn das jetzt sehr viele machen, dann ist irgendwann dann doch deren Rechnerlandschaft ein bisschen beschäftigt.
Vor allem, wenn dann auch noch der Spiegel darüber berichtet, der Fokus, der Stand und so weiter, und dann jeder nachschauen will, ob das tatsächlich down ist, dann wird es natürlich ein
Dann genau ist das natürlich eine Verselbstständigung. Die genau. Nachricht sorgt dafür, dass sie wahr wird.
Genau.
Die Reaktion darauf war, oh, der Krieg im Internet hat begonnen. Was schreiben dann irgendwelche, naja, sogenannte Nachrichtenmagazine? Ja, die ersten Cyberkrieger wurden festgenommen. Das stand irgendwann vorige Woche in der Bild.
Ach, ich drehe das und mal durch, wenn ich sowas lese.
Das ist furchtbar. Und zwar ging es da irgendwo um einen 16-jährigen Jungen, der wohl irgendwas damit zu tun hatte. Und dass man jetzt anfängt, hier 16-jährige Kinder zu verhaften.
Was hat er denn gemacht?
Ja, das wahrscheinlich nichts. Vielleicht hat er auf die Seite geklickt oder vielleicht hat er sogar sich ein Skript geschrieben, das da mehrmals pro Sekunde drauf zugegriffen hat. Aber ich glaube nicht, dass er da arg viel mehr drüber gemacht hat. Ja, und mehr schreiben sie ja auch nicht. Sie schreiben nur, der erste Cyberkrieger wurde verhaftet.
Also was ich gelesen habe, war, es gab ja dieses Tool, über das das Ganze möglich war, über diese Low Orbit Ion Cannon. Also wenn jemand schon einen Screenshot von dem Programm sieht, dann weiß man schon, in welche Richtung das Ganze geht, wo dann irgendein Raumschiff mit einer Laserkanone abgebildet ist. Auf jeden Fall, über dieses Tool konntest du auch einstellen, dass andere dieses Tool auf deinem Rechner kontrollieren können. Also dass irgendjemand steuern kann, auf welche Seite jetzt ein Denial of Service ausgeführt wird.
Ja, das heißt, also man hat sich praktisch eine Software runtergeladen, die bei sich installiert und irgendein Server hat dann koordiniert, wer wann darauf zugreift, damit eben dieser Server möglichst überlastet ist. Da ist es natürlich schon wieder fragwürdig, wie legal das ist.
Ja, und eigentlich ist die Sache relativ einfach zu beantworten.
Okay, das ist nicht legal, ist nichts zu tun, aber dann trotzdem, wie dann darauf reagiert wird, das ist einfach der falsche Ansatz, da irgendwelche Kinder, irgendwelche Jugendlichen dann deshalb zu verhaften und da schlecht zu machen.
Das ist übrigens eine interessante Frage, die man sich hier stellen kann. Also wenn in den Medien darüber berichtet wird und immer gleich dazu gesagt wird, man sollte vorsichtig sein, sowas aus Deutschland heraus zu machen, da im Prinzip mit solche Attacken zu machen, weil in Deutschland ist es verboten und die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man da aufgegriffen wird, dann heißt das im Prinzip, wir sind in diesem Land eigentlich schon so weit, dass wir das relativ gut überwachen, was hier die Leute so treiben. Also sprich, gerade in diese Kerbe schlägt nachher auch so die Vorratsdatenspeicherung in dem Sinne ein, über die übrigens immer noch sehr geklagt wird.
Ich habe gerade einen Artikel drüber gefunden.
Es sei im Prinzip unzumutbar, im Prinzip, dass das immer noch nicht geregelt sei und sie müsse möglichst zeitnah jetzt wieder eingeführt werden, weil im Prinzip keinerlei Ermittlungen mehr vollführt werden könnten.
Also ich finde den Artikel gerade nicht, dachte ich hätte, oder Moment, vielleicht habe ich den doch noch offen. Ah, hier. Ah ne, doch, Zugangserschwerungsgesetz ist jetzt nicht gerade die Vorratsdatenspeicherung, aber sowas Ähnliches. Da ist eine Verfassungsbeschwerde wohl dagegen geplant. Ja, und zu dieser Überwachung gab es ja auch mal die DE-Mail-Sendung. Da gibt es ja auch einen tollen Artikel. Die Bundesregierung hat wohl verlauten lassen, dass eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung das Ziel von DE-Mail gefährden würde.
Was gleich bitte war denn das Ziel von DE-Mail? War das nicht Kommunikation und beweisbare Kommunikation?
Dass sichere Kommunikation.
Sichere ja. Kommunikation, bei der ich beweisen kann, dass ich tatsächlich der Absender war und der tatsächlich der Empfänger?
Ja, genau. Also
und was gab es sonst welche Ziele, von denen ich hier nichts weiß? Muss ich jetzt bei WikiLeaks nachgucken?
Ne, das waren so etwa die Ziele. Also wer nicht weiß, was die E-Mail ist, da gab es eine DevRadio-Sendung dazu vor einigen Monaten. Die kann man auf unserer Webseite herunterladen, www.devradio.de. Und es gab auch ein Chaos-Seminar dazu. Das findet man auf ulm.ccc.de. Da kann man sich die Videos anschauen zu dem Seminar. Mhm. Ja, und da heißt es jetzt eben, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung das Ziel gefährdet. Und das ist ja eigentlich das,
was... Wie begründen Sie es denn?
Im Moment, das muss ich erstmal nachlesen, was da genau drin
okay. steht. Also, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass es bei diesen Depeschen, die jetzt veröffentlicht wurden, dass es da auch eine über Ulm und Neu-Ulm gibt.
Was schreibt man denn so über Ulm?
Also, das Ganze läuft unter der Überschrift Centers of Radicalization.
Okay, wir sind Terroristenhochburg.
So in etwa, ja. Also es geht insbesondere um dieses Multicultural House in Neu-Ulm und ja, um die Abläufe, die dort gelaufen sind. Also wenn man mal googelt nach WikiLeaks, Neu-Ulm, Depesche, dann findet man es eigentlich recht fix, ist gleich unter dem ersten paar
Ergebnissen. Schreiben Sie Näheres, was dort gelaufen ist oder wird nur irgendwie das erwähnt?
Ja, es bezieht sich schon auf ein paar Leute, die dort sich aufgehalten haben und die dann später denen auch terroristische Aktivitäten nachgesagt wurden.
Zum ist Teil mein Name genannt?
Nee.
Okay, dann kannst du weiter berichten.
Okay, aber es steht hier auch, also so kurzer Auszug, Ulm, a mid-sized city in Germany's relatively conservative southern state of Baden-Württemberg, is a leading center for scientific research and birthplace of Albert Einstein.
Okay, damit hätten wir jetzt eine umfassende Berichterstattung über die Stadt Ulm.
Zu der E-Mail. Also das begründet ist es dadurch, dass man dann ja die Schwierigkeit hätte, man müsste Software auf seinem Rechner installieren und Ziel von der E-Mail soll es ja sein, möglichst einfach benutzbar und ohne Softwareinstallation zu funktionieren. Das, ganz klar,
oder? Das führt das Ganze ad absurdum irgendwie.
Lass mich mal so formulieren. Im Prinzip wäre die Software, die man sich installieren müsste, ein Browser.
Na, du musst auf deinem Rechner verschlüsseln, wenn du Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
machen möchtest. Dann müsste das halt als Plugin in einem Browser, was weiß ich, nachher möglich sein in dem Sinne. Dann wäre das, dann wäre das Thema eigentlich gegessen. Also sprich, das ist nicht wirklich eine Begründung, dass hier die Grundfesten von der E-Mail erschüttert wären, es sei denn, man hätte jetzt noch andere Ziele in dem Sinne, die man jetzt irgendwie geschickt begründen muss.
Es gibt noch ein Ding, was ich gerne noch aufgreifen würde, weil ich es eine recht coole Idee finde. Und zwar hat WikiLeaks 2009 eine Umfrage eingerichtet für die Most Wanted Leaks. Also welche Leaks würdet ihr gerne sehen? Das war so die Frage an die Leserschaft. Wir können da gleich mal drüber diskutieren, was ihr denn so für 2011 für Leaks gerne sehen würdet. Aber ich lese mal schön die Liste vor, was denn da letztendlich rauskam. Also es war 2009, wo die Zensur-Solar-Sache noch sehr aktuell war. Und ja, da ging es eben darum...
Ganz kurz, Zensur-Solar. Es geht hier um Ursula von der Leyen, damalige Familienministerin, mittlerweile Arbeitsministerin. Und das... worum es da ging, war, ja, sie hat im Prinzip eine Art Zensur im Internet angesetzt bei den deutschen Providern gefordert, dass Leute, die auf Kinderpornografie-Seiten gehen würden, daran gehindert würden, ein Stoppschild oder irgend sowas, also technisch gesehen sollte dann im Prinzip sie auf eine Seite geleitet werden, dass man ein Stoppschild sieht und im Idealfall eigentlich auch gleich eine Information, dass man jetzt, was weiß ich, der Staatsanwaltschaft gemeldet worden sei, dass man sich dafür interessiere.
Genau, und diese Liste mit diesen gesperrten Adressen, das war tatsächlich auf Platz 1 der Umfrage. Also die Leute hätten am liebsten diese Liste veröffentlicht gesehen, um einfach nochmal zu zeigen, dass es eigentlich Schwachsinn wäre, hier tatsächlich so eine Sperrinfrastruktur aufzubauen.
Also abgesehen mal davon, dass das gerade das Gegenteil von dem ist, was die Aktion dann erreichen sollte, nämlich dass man diese Sachen eben gerade nicht sieht, wäre das aber eine gute Gelegenheit mal zu sehen, ob diese Liste eigentlich echt ist. Mhm. Sprich, ob sie tatsächlich nur Kinderpornografie-Seiten umfasst oder eben auch irgendwelche eher politischen Inhalte, die man nicht so gerne veröffentlicht sehen möchte.
Ja, ja, da gibt es Leute, die schon in Ländern solche Untersuchungen eigentlich gemacht haben. Also in Ländern, wo es eine Zensurinfrastruktur gibt, haben sie geprüft, was für Seiten sind da drauf. Entweder wurden die geleakt, diese Listen, oder sie haben eben Seiten durchprobiert, also über einen Proxy aus einem Land, wo es keine Zensur gibt, versucht auf eine Seite zuzugreifen, dann über dieses Land drauf zuzugreifen. Und wenn es halt nicht ging, dann war es zensiert.
Wie viele Möglichkeiten haben wir, glaube ich, nochmal über den Adressraum des Internets?
Ja, da gibt es schon einige Möglichkeiten.
4 Milliarden ungefähr.
Es gibt sogar noch mehr, weil üblicherweise sind die Sperren ja auf Domain-Ebene, oder viele Sperren sind auf Domain-Name-Ebene. Kann es noch deutlich mehr?
Ja, du meinst, auf IP-Ebene reicht gar nicht, die Sperre ist gar nicht auf IP-Ebene, dann kann ich natürlich da gar nichts sehen. Dann kann ich aber auch weit weniger systematisch umgehen.
Nichtsdestotrotz, dabei ist eben rausgekommen, dass in allen untersuchten Ländern, wo zensiert wird, sind Seiten in dieser Liste, die nach deren Gesetz eigentlich nicht drauf sein dürften.
Genau, also so Sachen wie Glücksspiel.
Ja, Glücksspiel, Seiten von Oppositionsparteien oder eben was einfach nicht erwünscht ist.
Also in Deutschland begründet man natürlich immer gerne, was weiß ich, das ist dann ja auch Zeug, dass man, dass es nicht wert sei, im Prinzip veröffentlicht zu sein. Hier wird auch gerne rechtsradikale Inhalte dann im Prinzip angegeben, die allerdings gerne auch als illegale Inhalte dann im Prinzip angegangen werden und im Prinzip dann, ja, man begründet im Prinzip, dass die ja legal im Prinzip dann auf diesen Seiten mit drauf wären, also auf diesen Listen mit drauf wären, ist allerdings durchaus eine kritische Sache. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir in unserem Grundgesetz einen Artikel, das ist Artikel Nummer 5, der geht über Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Zensurverbot, Freiheit von Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Gerade dieser zweite Halbsatz bedeutet, ich darf mich nach Belieben im Prinzip selbst unterrichten. Ich werde nicht gehindert daran, mir selbst Quellen auszusuchen und selbst im Prinzip mir eine eigene Meinung zu bilden über diese Inhalte.
Informationsfreiheit.
Auch wenn ich jetzt nicht Informationsfreiheit. Auch wenn ich jetzt hier nicht für rechtsradikale Inhalte sprechen möchte, ich möchte doch selber entscheiden können, dass ich mir mal solch eine Seite mit rechtsradikalen Inhalten ansehen darf, um mir deren Thesen auch mal ansehen, durchlesen zu können, um mir eine Meinung über diesen Verein, der die jetzt im Prinzip veröffentlicht, bilden zu können. Um mir selbst eine Meinung darüber bilden zu können, warum die jetzt eigentlich hier, entsprechend, sagen wir mal, geächtet sein sollen und vielleicht auch angebracht wäre, sie zu ächten. Aber wie gesagt, ich möchte selber Zugriff darauf haben. Ich möchte auch Zugriff nehmen können, ohne dass ich damit gleich in die rechte Schublade gesteckt werde.
Ja, ich habe irgendwann mal einen Vortrag über diese Netzsperren gehört. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo das war. Ich glaube, es war letztes Jahr auf dem Chaos Communication Congress in Berlin, der ja jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester stattfindet. Auch dieses Jahr, dieses Jahr ist der 27. Kongress. Und ich habe das nicht mehr so ganz parat, aber in dem Vortrag ging es eben darum, ja, was kann man denn gegen diese Sperren unternehmen? Und da war eben ein Jurist da, der diesen Vortrag gehalten hat, und danach habe ich mir schon gedacht, ja, es ist schwierig, gegen so etwas vorzugehen, weil man eben direkt davon betroffen sein muss.
Also sprich, damit ich rechtlich irgendwelche Schritte einleiten kann, genau, muss ich in Deutschland eigentlich immer in irgendeiner Weise betroffen sein, damit man überhaupt akzeptiert, dass ich mich da einmische.
Genau, und da betroffen zu sein, das ist schon wieder schwierig, außer man argumentiert jetzt eben mit der allgemeinen Meinungs- und Informationsfreiheit, aber da war es wohl doch so, dass es schon ziemlich schwierig ist, sowas. Also gemeint, einfacher wäre es da für Provider, weil die eben diese Zensurinfrastruktur bereitstellen müssen und die dadurch geschädigt werden.
Da muss man aber auch wieder aufpassen, denn die Argumentation, die damit den Providern möglich ist, ist keine, die in Richtung Meinungsfreiheit oder Informationsfreiheit, Informationszugangsfreiheit schlägt, sondern mehr über den finanziellen Schaden, über den Aufwandsschaden, der Firma-Provider im Prinzip jetzt entsteht. Und dafür kann man natürlich immer Lösungen finden, die dann eigentlich dem eigentlichen Gedanken im Prinzip hier, nämlich Informationsfreiheit zu erlangen, Zensurfreiheit zu erlangen, eben nicht erfüllt.
Ja, und in diesem Vortrag wurde auch begründet, warum das eben nicht unter Zensur fällt, was da gemacht wird. Das ist jetzt eben leider das, woran ich mich nicht mehr erinnere, was das war, aber ich fand es einleuchtend, muss ich sagen, leider. Also da habe ich mir auch gedacht, ja, das ist blöd, aber ich muss dem eigentlich zustimmen. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade kurz gesucht, was das für ein Vortrag gewesen sein könnte. Ich bin mir nicht sicher.
Welcher war das letztes Jahr?
Entweder letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Gab es da die Debatte schon? Vorletztes Jahr, 2008? Naja, auf jeden Fall, wenn man sich da weiter informieren möchte, gute Quellen sind eben die Videos von den Kongressen. Die gibt es auf...
Also Videos oder Soundfiles kann man runterladen.
Ja, auf events.ccc.de oder Chaosradio-Folgen auf chaosradio.ccc.de oder eben eventuell auch ältere von unseren Sendungen, Def Radio, auf ulm.ccc.de/dev/radio. Da gibt es also jede Menge, wo man sich drüber informieren kann.
Ich würde an dieser Stelle nochmal sagen, wir machen nochmal kurz Musik.
Was machen wir? Weihnachten? Oder?
Wie, du willst jetzt Weihnachtsmusik? Das ist doch überhaupt nicht die Jahreszeit.
Also falls ihr irgendwelche Vorschläge habt für Most Wanted Leaks 2011, könnt ihr uns ja Bescheid geben. Entweder hier über das Studiotelefon, die Nummer steht auf der Website www.defradio.de.
Wie war die Nummer noch gleich? Ich kann die Nummer auch noch mal vorlesen. Die Nummer ist nämlich 0731 für Ulm und 938-6299. Also Vorwahl von Ulm 0731 938-6299. falls ihr uns mitteilen möchtet, welche Leaks ihr gerne sehen würdet. Oder eben im IRC-Chat. Da steht auch auf der Website, wie man da reinkommt.
Was ich jetzt spielen würde, wäre von Walter Mazzacaro, Italian Memories und Lullaby to the World.
Alles klar, dann machen wir das doch. Bis gleich.
is the country with the best people in the world because they not only celebrate their holidays, they celebrate our holidays.
日本の祭り大好き、向こうの祭りも。そうすりゃゲットできるんだ、ダブルプレゼント。
The Christmas cheer like we got here in any other land.
It's Santa and it's Samurai.
Christmas in Japan. Turkey's green for Christmas cake, as we all understand.
And we're not going home this year.
Christmas in Japan.
Japanese know like to do back home where the profits to be had.
Christmas trees are seen well before Halloween at Christmas in Japan.
The 24th is the day for the fun and the play for those who book their plans.
And you know by the elves from the love hotels that it's Christmas in Japan.
The Christmas cheer that we got here in any other land.
That snowman's made of mochi rice.
Christmas in Japan. Turkey is great with Christmas cakes, we all understand.
And Emily's in a Santa hat.
Christmas in Japan.
The last 10, and I will kill myself if I hear George Michael sing that song again.
No Christmas cheer like we got here in any other land.
That Christmas tree's made of sushi.
Christmas in Japan. Turkey tastes great for Christmas cake, we all understand.
They're called Christmas lights, not illuminations.
Christmas in Japan.
It ain't right that the stereotype always gets laid on me, man. Cause they would die with no Kentucky Fried at Christmas in Japan.
Christmas Day is a pre-event that we wish it more. There's a real party in the Imperial Fancy on the 23rd.
No Christmas cheer like we've got here in any other land.
I hear Rudolph Summers at a temple near Nara.
Christmas in Japan. Turkey's great for Christmas cake, we all understand.
And no one even notices Christmas in Pakistan.
No Christmas cheer like we got here in any other land.
Who needs eggnog? I got hot sake.
Christmas in Japan. Turkey tastes great for Christmas cake, we all understand. And we're not going home this year. Christmas in Japan.
So, wir haben einen klitzekleinen Fehler gemacht. Das war
in der Anmoderation.
Doch, ja, in der Anmoderation der Songs. Das war nämlich am Anfang doch zweimal das Diablo Swing Orchestra. Aber nachzulesen auf unserer Playlist im Internet. Und jetzt habe ich doch noch mal ein Weihnachtslied reinbekommen, nämlich Fat Blue Man mit Christmas in Japan, mein Lieblingsweihnachtslied. Das einzige Weihnachtslied, das ich mir immer noch öfter mal anhören kann.
Ach was, das ist das Weihnachtslied, das du dir immer mal wieder wünschst und deswegen wird es hier immer wieder mal gespielt, zum Beispiel zu Ostern.
Ja, also letzte Woche, nee, vor zwei Wochen, also am zweiten Advent haben wir das erste Mal gespielt, heute ist vierter Advent, entsprechend passt es ja noch. Aber Ostern ist eine gute Idee, ich finde, da sollten wir das auch spielen.
Ja, genau.
Ja, was waren denn noch so die meist gewünschten Leaks im letzten Jahr?
Also wir hatten jetzt den ersten Punkt, das war diese Zensursolar-Liste, also die Liste mit gesperrten Internetadressen, die dann tatsächlich auf dieser Liste stehen würden. Der zweite Punkt war dieser Vertrag, der dann letztendlich zwischen den Internet-Service-Anbietern ausgehandelt werden sollte oder sogar schon wurde. Der dritte Punkt, was ich sehr interessant finde, ist die Stasi-Akte von führenden Politikern, unter anderem von der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das wäre mal ein ziemlich krasser Leak, glaube ich.
Ja, wobei man an der Stelle natürlich wieder gerade sagen muss, da ist jetzt wieder der Konflikt zwischen Persönlichkeitsrechten der Kanzlerin in dem Sinne und natürlich öffentlichem, ja, sagen wir mal, Informationsbedürfnis. Da hängt es vielleicht natürlich auch ein bisschen daran, wie sehr hat denn die Kanzlerin eigentlich immer darauf bestanden, in dem Sinne, dass sie so, ja, sagen wir mal, eine weiße Weste hätte in dem Sinne. Hat sie das nicht getan in dem Sinne, dass sie sich so hervorgehoben hat oder sich einer Hetze, was weiß ich, gegenüber Politikern, die sowas, die halt einen entsprechenden Vermerk in den Stasi-Akten haben und eine entsprechende Stasi-Vergangenheit irgendwo haben oder was weiß ich, hat sie sich da nicht so hervorgetan oder dergleichen, wird es natürlich zunehmend uninteressant in dem Sinne, dann im Prinzip ihre so genau sich unter die Lupe zu nehmen. Dass es da Einträge gegeben hat, naja, es ist nicht wirklich gesagt. Ich weiß nicht, ab wann die Frau Merkel sich jetzt politisch betätigt hat. Damals zu DDR-Zeiten war sie ja einfach nur Physikerin. Schwierig zu sagen.
Ja, aber auch von anderen Politikern. Wäre zweifellos interessant, was da noch so drin steht. Ja, auf jeden Fall. Der vierte Punkt waren, also bei diesem Ranking, sind Stasi-Akten, die im Zusammenhang mit der Operation Gladio stehen, was mir jetzt gar nichts gesagt hat. Aber das ist wohl ein geheimes Untergrundkommando, das im Auftrag der NATO und westlichen Geheimdiensten Terroranschläge und Sabotageaktionen durchführen sollte.
Mhm.
Ja. Ich weiß nicht, inwiefern das politisch relevant ist, inwiefern da was passiert ist.
Also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn es das ist, was ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, könnte es politisch relevant sein. Machen wir weiter.
Okay, und der fünfte Punkt, der letzte, das war eine komplette Übersicht aller Titel, die auf der Liste von jugendgefährdenden Schriften stehen und deren Veröffentlichung hierzulande verboten ist.
Und das ist nicht öffentlich? Oder wie?
Das ist zum Teil öffentlich. Für Telemedien ist es wohl mit Absicht nicht öffentlich gemacht worden, um diesen Werbeeffekt zu vermeiden. Also, dass du halt hingehst und sagst, okay, das steht da drauf, dann ist es erst recht interessant. Um eben dies zu vermeiden, ist das.
Was versteht zum Teil man unter Telemedien? Das Internet jetzt, oder?
Telemedien, ich glaube, da fahren so Sachen wie Filme drunter, so. Wobei, ja.
Telemedien ist dann wohl Fernsehen, Radio, oder wie?
Ja, aber kann man komplette Radios zensieren, einfach so? Ich meine, da die Zensurinfrastruktur, diese Stoppschilder im Internet im Moment nicht in Kraft sind,
also, oder vielleicht nochmal als kleiner Anhang jetzt zum Thematik Zensursula, über die wir vorhin mal geredet haben. Es kam damals also erstmal nicht zustande, dass man eine Meldung bei der Staatsanwaltschaft hätte machen dürfen. Also das war sehr schnell vom Tisch. Dafür wurde dann, ich glaube, eine DNS-Umleitung, ein Domain Name Service Umleitung. Das heißt, wenn man auf den Namen einer solchen Website sich verbunden hat, die jetzt Kinderpornos gezeigt haben, wurde man vom Name-Server im Prinzip nachher auf eine andere IP-Adresse umgeleitet, die jetzt das Stoppschild zeigen würde, was allerdings auch technisch wieder zeigt, wie leicht man das hätte umgehen können, indem man sich nämlich einfach nicht den Name-Server des Providers eingestellt haben hätte als Name-Server, sondern halt irgendeinen anderen, von dem man wüsste, dass er nicht diesen Beschränkungen unterliegt.
Das ist ja auch das, was jetzt auch mit WikiLeaks passiert ist. WikiLeaks.org wurde aus den Domain-Name-Einträgen entfernt von den meisten Domain-Name-Servern. Und ja, da gab es jetzt auch dann wieder Diskussionen, ja, eigentlich möchten wir vielleicht doch einen Ansatz haben, wo diese Namensauflösung eine Peer-to-Peer-Sache ist und nicht mehr von zentralen Servern erledigt wird.
Und damit waren wir gerade dann auch wieder bei der Thematik, was mich halt so geschockt hat, dass die USA tatsächlich Einfluss genommen haben auf solche Sachen wie die Internet-Name-Services. Etwas, was ich eigentlich, wie gesagt, für ein Unding gehalten habe. Für ein Ding eigentlich der Unmöglichkeit.
Ja, so als kleine Randnotiz zu diesem Peer-to-Peer-DNS. Das ist wohl ein ziemlich neues Projekt, was jetzt, glaube ich, vor 3 oder 4 Wochen veröffentlicht wurde. Es wurde wohl schon ein bisschen länger dran gearbeitet. Unter anderem arbeitet da der Peter Sunde, der Flutter mitgegründet hat und bei The Pirate Bay drin hing daran. Ja, es gibt eine Website, es gibt eine Mailingliste, es gibt auf GitHub ein Projekt dazu, falls sich jemand dafür interessiert.
Ich habe in der Sendungsbeschreibung zur Sendung heute auch den Jugendmedienstaatsvertrag erwähnt. über den wir noch gar nicht gesprochen haben.
Erzähl mal was über den Jugendmedienstaatsvertrag.
Naja, also was dieses Teil ja ist eigentlich, es ist ein Vertrag zwischen den Ländern Deutschlands, also zwischen den Bundesländern, der eben, ja, jetzt geht es auch schon wieder in diese Zensurrichtung oder so, der über den man eben mehr kontrollieren möchte, dass nur Berechtigte, also volljährige Leute, auf Inhalte im Internet zugreifen können, die eben nur für Volljährige bestimmt sind oder deren Zugriff eben in Deutschland nur für volljährige Personen erlaubt ist.
Also Pornografie möchte ich mal grundsätzlich sagen, bitte im Internet nur nach 22 Uhr.
Ja, da gab es dann so interessante Sachen wie Webseiten dürfen erst nach 22 Uhr oder erst nach einer bestimmten Uhrzeit erreichbar sein. Ist die Frage, ja, wie viel Uhr ist es denn im Internet eigentlich?
Es gab damals, also ich glaube, die Bemerkung stammte von der lieben Ursula von der Leyen. In irgendeiner entsprechenden Sitzung daraufhin gab es dann von irgendjemand anderem mal die Gegenfrage, welche Zeitzone? Und sie hat die Problematik dieser Gegenfrage nicht wirklich verstanden damals.
Ja, da ging es auf jeden Fall um solche Sachen. Ging es da. Viele Leute haben aus Protest bereits ihre Webseiten vom Netz genommen, beziehungsweise haben angekündigt, es zu tun. Jetzt, witzigerweise...
Also erzähl nochmal genau, was man über diesen Medienvertrag eigentlich oder diesen Vertrag eigentlich machen hätte sollen.
Ja, das ist eben... Da gibt es unterschiedlichste Ansichten. Betreiber von Inhalten im Internet, also jeder, der irgendeinen Inhalt ins Internet stellt, insbesondere Leute, die eigene Websites haben, wären demnach verpflichtet zu überprüfen, inwiefern ist es jugendgefährdend, ihre Inhalte, und müssten dann dafür sorgen, dass nur Leute, die darauf zugreifen dürfen, also Volljährige oder Leute, die alt genug sind, darauf zugreifen können.
Die Frage ist, wie macht man sowas?
Ja, gut.
Ist doch ganz einfach. Ich sorge dafür, dass Leute sich bei mir authentifizieren müssen.
Und wie?
Dass sie also bei mir einen Account kriegen müssen. Am besten geht sowas.
Ja, mit dem neuen elektronischen Personalausweis.
Am besten geht sowas entweder mit dem neuen elektronischen Personalausweis oder indem ich den Dienst kostenpflichtig mache und dabei irgendwo mit die Altersangabe der Kreditkarte abfrage. Oder wenn ich ihn nicht kostenpflichtig mache, trotzdem den Ausweis abfrage, also mindestens die Personalnummer, mindestens die Kreditdaten, also die Kreditkartendaten im Prinzip, auch wenn ich jetzt hoch und heilig verspreche, dass ich niemals eine Abbuchung vornehmen müsse. Nur das Problem bei diesen Sachen ist, entweder ist es ein Datenstriptease, was weiß ich, wen geht im Prinzip meine Personalausweisnummer was an. Möchte ich irgendwie, insbesondere wenn ich jugendgefährdende Dinge mir ansehe, was weiß ich, diese Informationen irgendwie unbedingt veröffentlichen und sei es nur dem, bei dem ich sie mir jetzt angucke, möchte ich meine Kreditkartendaten rausgeben, mit denen derjenige Missbrauch treiben könnte, in dem Moment, wenn ich sie ihm gebe. Also das Ganze ist höchst dubios und naja, hat natürlich den tollen Effekt, dass über solche Beschränkungen man, sagen wir mal, solche Dienste, solche Inhalte unangenehm macht, in dem Sinne zu erreichen. Nur ein wirklicher Schutz sind all diese Sachen letztendlich dann doch wieder nicht.
Ja, das ist jetzt die technische Seite. Auf jeden Fall galt die Beschließung dieses Jugendmedienstaatsvertrags eigentlich fast schon als sicher, weil eigentlich alle, es gab da eine große Petition dagegen im Sommer, aber irgendwie die Landesregierungen haben dann sich doch alle irgendwie dafür entschlossen, aber jetzt auf einmal hat die CDU in NRW angekündigt, dagegen zu stimmen, beziehungsweise sie haben jetzt mittlerweile, glaube ich, schon dagegen gestimmt. Also soweit ich weiß, am Donnerstag...
Ein bisschen mehr Hintergrund. Also ich glaube, die Grünen in NRW haben sich irgendwie, die haben eine Koalition mit der CDU, die haben sich breitschlagen lassen, dass sie mit dafür stimmen.
Ja, um die irgendwie um die Vertrauenswürdigkeit der alten Regierung nicht zu beschädigen oder so irgendwie war die Begründung, beziehungsweise aus Fraktionszwang. Also wir sind zwar dagegen, aber wir müssen ja dafür stimmen, weil sonst könnte man uns ja nicht mehr glauben.
Dafür hat dann die CDU ausgerechnet. Aber ich habe noch nicht ganz die Begründung verstanden. Also irgendwie ist für mich schon wieder mal so ein Teil der Welt zusammengebrochen. Irgendwie stimmt überhaupt nichts mehr, was diesen Vertrag angeht.
Ja,
ergo, die ganz falschen Leute haben dagegen gestimmt.
Ja, ja, stimmt. Also von der CDU, von der wir das jetzt eigentlich nicht erwartet hätten. Auf jeden Fall, wenn wohl ein Land dagegen ist, kann das nicht stattfinden. Und es ist jetzt seit Donnerstag der Fall. Interessanterweise.
Ja. Ja, sollen wir wieder was zu diesem Most Wanted Leak sagen? Also ich habe mir vorhin ein bisschen was überlegt. Was mich auf jeden Fall interessieren würde, ist Stuxnet. Ich finde, das wäre sehr interessant, da mal ein bisschen die Hintergründe dazu rauszukriegen. Wer denn jetzt tatsächlich dahinter steckt, ob es eine Firma ist, eine Regierung, wie auch immer.
Ja, meinst du, es gibt Leute, die da Informationen haben, die es leaken könnten?
Ja, ich denke auf jeden Fall.
Also Stuxnet ist dieser Internetwurm, der unglaublich raffiniert und technisch ausgefeilt war und der Steuerungssoftware von irgendwelchen Anlagen angegriffen hat.
Ach, du meinst diesen Wurm, der unter anderem die Anlagen im Irak angegriffen hat?
Ja, das ist eben die Diskussion, ob das das Ziel war, das Atomprogramm im Iran, glaube ich, anzugreifen. Ja. Und zu sabotieren, das ist eben die große Diskussion, ob das ist.
Genau, und es ist immer noch unklar und niemand weiß so recht, ob das Ganze jetzt tatsächlich darauf abzielte, tatsächlich was anzugreifen oder war es eine pure Machtdemonstration, um einfach nur zu zeigen, wir haben wirklich die Power und die Kohle, um sowas
hier
zu
machen. Aber wenn man sich das mal überlegt, dieser Wurm, das ist ein unglaublicher Aufwand, das ist ein unglaubliches Projekt, also da müssen mehrere Leute Monate bis Jahre dran gearbeitet, geforscht haben. Das ist ein riesiges Softwareprojekt, das irgendjemand bezahlen muss. Da sind Sicherheitslücken verwendet worden, die auf dem Schwarzmarkt viele, viele hunderttausend Euro wert sind. Und also nur zur Demonstration von Macht, ich weiß nicht.
Ja, und es ist. Also wobei man natürlich wieder die Frage stellen kann, weswegen werden Würmer oder Viren eigentlich überhaupt geschrieben. Und da splitten sich ein bisschen die Geister. Es gibt welche tatsächlich, die sollen gerade so im Trojaner-Geschäft, will ich es mal nennen, explizit Kundendaten, gerade von Bankkunden, ausspähen und sie hier zu sammeln, dass man im Prinzip illegal Abbuchungen machen könnte von fremden Kundenkonten halt. Es gibt aber auch irgendwie die anderen wieder, die irgendwie einfach nur Spaß daran zu haben scheinen, im Prinzip hier irgendwo was kaputt machen zu können auf fremden Rechnern. Sie wollen einfach sehen, dass sie es können.
Na klar, die Leute gibt's auch, aber die verwenden dann keine neu entdeckten Millionen Euro schweren Exploits dafür, um das zu schreiben, sondern die verwenden dann eben, die nutzen dann eben die Unwissenheit von Usern aus und unsichere Systeme, wie es sie sowieso schon im Internet gibt.
Also ich denke, das ist einfach nochmal ein komplett neues Level, was jetzt hier aufgezogen wurde. Und da waren auch Sicherheitslücken dabei, die nicht nur Exploits im traditionellen Sinne waren, also nicht nur Angriffe auf ein System, wo irgendein Detail nicht gestimmt hat, sondern da waren zum Teil Angriffe auf irgendwelche Entwurfsentscheidungen da, also wo jemand sich dieses System so auseinandergenommen hat, dass er etwas gefunden hat, was schon das grundlegende Systemdesign nicht berücksichtigt hat. Und also da ging es darum, dass diese USB-Sticks, wenn sie in den Rechner angesteckt werden, dass sie dann wie die Art, wie sie gemountet werden. Und dann, also da müssen unglaublich Experten drin gesessen sein, um so etwas zu finden. Das
wobei man da schon wieder sagen kann, das Ganze also überhaupt diese Art von Angriffen im Prinzip an solchen Industrieanlagen oder was weiß ich, das riecht ein bisschen nach allgemeiner Wirtschaftsspionage in dem Sinne, dass man da im Prinzip sich jetzt einfach mal Virensoftware im weitesten Umfang, ob das jetzt Trojaner, Viren, Würmer oder sonst was sind, geschrieben hat, explizit, um da halt in Firmen reinzukommen, um Wirtschaftsspionage zu machen. Und das ist jetzt wohl unter anderem mal vielleicht im Iran mit aufgetaucht. Es würde dafür sprechen, ganz einfach, dass es sich halt, dass das entsprechende Software ist, Viren, Würmer, Trojaner, was auch immer, die speziell auf Industrieanlagen, insbesondere Systeme wie sie Siemens oder sowas vertreibt, aber wahrscheinlich auch noch ein paar andere Firmen, also Sachen, die nicht so der normale Consumer-Bereich sind, auf die jetzt zugeschnitten ist.
Also es wäre bestimmt interessant zu erfahren, wer diesen Wurm entwickelt hat, wer da beteiligt war. Da hast du recht.
Insofern solche Sachen, es war eigentlich fast nur eine Frage der Zeit, bis solche Sachen auftreten, wenn es jetzt um groß angelegte Industriespionage geht, dass da im Prinzip auch mit einer entsprechenden Manpower, mit einem entsprechenden finanziellen Rückhalt oder was weiß ich, man da hinterher ist. Das zeigt ein bisschen, dass ja auch das Internet oder die weltweite Vernetzung auf einem gewissen anderen Level ist als noch vor 20 Jahren halt. Auch nicht wirklich überraschend. Hm. Und natürlich gibt es dann wieder gewisse Begründungen, weswegen sagen wir mal, eine gewisse Ermittlungsbehördenschaft im Internet auch nicht ganz unangebracht ist. Aber das gibt dann halt dann immer wieder die Probleme, wo fängt Freiheit an, wo hört Ermittlung auf oder umgekehrt. Das übliche Sicherheitsproblem.
Ah ja. Ja, was hatten wir denn heute alles? Wir hatten WikiLeaks. Heute haben wir so ein bisschen weniger über Julian Assange direkt gesprochen. Wir hatten den Jugendmedienstaatsvertrag, Zensur im Internet, Stuxnet. Zu Julian Assange nochmal. Ah doch, haben wir schon einiges gesprochen.
Ein bisschen haben wir noch, aber wenn du noch was hast.
Ja, ich habe hier noch einen Artikel gefunden, den ich jetzt natürlich... Ah doch, hier. Der ist von heute. Heute okay. Früh schreibt Heise, dass Julian Assange nach seiner Freilassung sein Leben bedroht sieht. Und also sein Leben und das seiner Mitarbeiter. Jetzt muss ich. Ist eigentlich genau bekannt, was ihm vorgeworfen wird? Also, er wurde ja verhaftet, er ist jetzt wieder frei, aber auch nicht so richtig. Er muss diese elektronische Fußfessel tragen und so weiter. Was wird denn ihm eigentlich vorgeworfen?
Also, offiziell wird ihm die Vergewaltigung an zwei Frauen vorgeworfen. Ja, nun ist jetzt allerdings ein bisschen die Frage, was steckt noch genau dahinter? Wie genau ist jetzt eigentlich die Anklage da? Ist darüber irgendwas jemandem hier bekannt?
Also auch in diesem Heise-Artikel steht, dass das nicht so richtig bekannt ist. Oder also soweit ich das mitbekommen habe, weiß niemand wirklich... Also, was da los? Und das hat halt da auch so einen komischen Beigeschmack, weil er ist der WikiLeaks-Sprecher beziehungsweise einer der bekannteste Mitarbeiter und alle bashen jetzt auf WikiLeaks rum, da hat es schon einen komischen Beigeschmack, dass ausgerechnet er jetzt...
Vielleicht hier nochmal ganz kurz, also in der vorletzten Sendung habe ich unter anderem mal geredet über Medien und im Prinzip Personen im öffentlichen Rampenlicht in dem Sinne, wie da teilweise berichtet wird, eigentlich über Straftaten, über Gerichtsprozesse, Dinge, die eigentlich niemandem was angehen. Genannt wäre hier zum Beispiel Kachelmann, einen Wetterfernsehmoderator. Während es hier im Prinzip eigentlich niemanden was angeht, in dem Sinne, könnte man natürlich nur sagen, beim WikiLeaks-Gründer nur genauso, Da allerdings hier das Ganze ein bisschen auch den Beigeschmack tatsächlich vielleicht eines Komplottes haben könnte oder dass hier irgendwo ein paar Dinge hochgespielt sein könnten oder vielleicht man mal genauer gucken muss, ist das jetzt wirklich eine korrekte Anschuldigung oder ist das möglicherweise einfach mal etwas, um was einfach gegen ihn zu haben, um ihn vielleicht in die Finger zu kriegen. Es ist in diesem Fall nicht so ganz klar. Das heißt, in diesem Fall hätten wir vielleicht tatsächlich eine Begründung, dass die Welt ein bisschen genauer hinschauen sollte. Also das ist gerade im Widerspruch zu dem, was ich vor zwei Folgen gesagt habe in dem Sinne. Aber nichtsdestotrotz, wir haben auch eine komplett andere Situation hier. Mhm. Im einen Fall ist es das reine Medien, das voyeuristische Bedürfnis der Medien, der Leser, der Zuhörer. In diesem Fall ist es eigentlich fast eine politische Angelegenheit, in der möglicherweise, das bliebe halt zu prüfen, eine Anklage nur als Mittel zum Zweck getätigt worden sein könnte. Zumal man auch noch mal genau gucken muss, ob die Anklage der Vergewaltigung möglicherweise in Schweden andere Punkte mit umfassen könnte, als sie hier so verstanden werden. Also in Deutschland zum Beispiel unter der Anklage der Vergewaltigung im Prinzip stehen würden. Also müsste man sich die Anklageschrift auch wiederum genau angucken, was genau wurde ihm vorgeworfen.
Ja, da ist wohl irgendwie die Rede davon, dass es um ungeschützten Geschlechtsverkehr geht, der nicht in oder nicht von beiden Partnern gewollt war, irgendwie auf diese Art und Weise. Also dass das bereits der ungeschützte Geschlechtsverkehr.
Hier muss man wissen, dass in Schweden bereits so etwas als Tatbestand der Vergewaltigung gesehen wird. Das ist zum Beispiel in Deutschland zumindest noch nicht so der Fall.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, ich mache noch mal eine Runde Musik.
Ja, wir sind ja auch langsam fast am Ende, oder?
Und wir sprechen uns dann gleich noch mal wieder. Thank you. Hallo, und hier ist wieder Def Radio bei Radio Free FM. Wir sind heute beim Thema, was ist hier eigentlich los?
Ja, es war einiges los heute. Wir haben uns 2 Stunden unterhalten. Wir haben einige Themen angesprochen. Allerdings sind wir jetzt dann auch am Ende unserer Sendung heute angekommen. Es gibt, glaube ich, immer noch Sachen, über die man diskutieren könnte. Aber so ist das immer. Vielleicht sollten wir mal einen Podcast machen, wo wir nicht zeitlich beschränkt sind.
Aber dann würde das wahrscheinlich. Wir reden einfach mal 5 Stunden durch und teilen ihn dann in verschiedene Teile.
Ja. Nee, da ist es schon ganz gut, dass wir hier unsere 2 Stunden haben und danach können alle fröhlich wieder nach Hause gehen und weiter hacken.
Wie ist es mit der nächsten Sendung?
Die nächste Sendung wird mit aller Wahrscheinlichkeit nach über den 27. Chaos Communication Congress sein, denn der findet ja, wie bereits erwähnt, zwischen Weihnachten und Silvester statt. Einige von uns werden dort sein, ich werde auch dort sein, und am 2. Januar ist wieder Sonntag und Zeit für Def Radio. Da werden wir drüber sprechen. Hoffentlich mit ein paar Interviews vom Chaos Communication Congress. Und eventuell werde ich sogar bei einer Live-Sendung dabei sein, eines Berliner Radios.
Weißt du welchen?
Ja, ich habe das mal nachgeschaut. Ich habe das leider wieder vergessen. Ich glaube, Reboot FM oder so hieß das. Bin mir gerade nicht sicher, aber wenn das interessiert, die auf olmccc.de die News verfolgen, da werde ich das reinschreiben, sobald ich da was Neues weiß. Oder auf defradio.de, da gibt es ja auch Neuigkeiten eventuell nachzulesen. Ja. Zum Chaos Communication Congress, der ist wohl ziemlich ausverkauft. Es wird ab dem 2. Tag noch Tagestickets geben. Aber wen das interessiert, es wird auch Livestreams von den Vorträgen dort geben. Das heißt, wer sich die Vorträge anschauen möchte, die werden live im Internet gestreamt, kann man anschauen. Beziehungsweise es gibt auch zahlreiche sogenannte Peace Missions. Das sind Orte, an die man hingehen kann, wo dann eben diese Streams gezeigt werden. Mhm.
Ja, dann die nächste Sendung müsste dann so Anfang Januar sein.
Ja, 2. Januar.
2. Januar.
2. Januar ist 27C3 Zeit.
Okay, dann würde ich sagen, für heute wäre es das. Es verabschieden sich, ich glaube, ich habe am Anfang vergessen, uns vorzustellen, Tobi,
Michi
und Matu.
Macht's gut dann.
Tschüss.
Ciao.